Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Dietmar Ringel. Ein Jugendlicher aus Wittstock-Dosse soll mit einem Teenager aus Nordrhein-Westfalen einen islamistischen Anschlag geplant haben. Nach Informationen des WDR sollen sich beide über ein Attentat auf einen Weihnachtsmarkt oder eine Synagoge in Köln ausgetauscht haben. Wie beeinflusst eine solche Meldung die Stimmung auf den Weihnachtsmärkten in Brandenburg? RBB-Reporter Carsten Steinmetz hat sich umgehört.
Auf Brandenburgs größtem Weihnachtsmarkt, dem blauen Lichterglanz in der Potsdamer Innenstadt, schlendern die Besucherinnen und Besucher scheinbar gelassen an den verschiedenen Ständen vorbei. Glühwein, Mandeln, Holzkunst aus dem Erzgebirge oder glasierte Keramikbecher werden ihnen angeboten. Ein mulmiges Gefühl beschleicht aber offenbar doch einige Gäste.
Drum gehen wir hier am hellerlichten Tage mit Kind.
Es ist ja sehr viel passiert in den letzten Jahren. Ich denke da auch nur an den Weihnachtsmarkt, an der Gedächtniskirche und man geht mit ein bisschen unguten Gefühl über den Weihnachtsmarkt.
Ich bin da völlig entspannt auch jetzt. Also die Sicherheit ist ja so hoch jetzt in den letzten Jahren geworden. Ich habe da gar keine Bedenken.
Eberhard Hayek betreibt mit seiner Firma Coex mehrere Weihnachtsmärkte in Brandenburg, auch den blauen Lichterglanz in der Brandenburger Straße von Potsdam. Mit der Polizei hat er ein umfangreiches Sicherheitskonzept entwickelt, berichtet Hayek. Anschläge mit einem LKW seien dadurch praktisch ausgeschlossen.
An den möglichen Zufahrten in die Brandenburger Straße haben wir sogenannte Sicherheitsfahrzeuge postiert, die also ein ungehindertes Befahren dieser Brandenburger Straße ab 11 Uhr nicht mehr ermöglichen soll.
Die Polizei läuft zudem Streife über den Markt. Auch drei Mitarbeiter der Betreiberfirma gucken nach dem Rechten. Hundertprozentige Sicherheit kann er aber nicht garantieren, sagt Hayek. Eingangskontrollen seien für ihn kein Thema, das passe einfach nicht zu Weihnachten.
Geht gar nicht, auch praktisch nicht, weil dann müssten wir sogar Leibesvisitationen machen. Dann braucht man natürlich ganz anderes Personal dafür, das ist nicht machbar. Dann sollte man lieber den Weihnachtsmarkt absagen.
Gegen den tatverdächtigen 16-Jährigen aus Wittstock hat das Amtsgericht Neuruppin unterdessen Haftbefehl erlassen. Der Jugendliche soll mit dem sogenannten Islamischen Staat sympathisiert und einen Weihnachtsmarktanschlag mit einem Fahrzeug und einer Explosion geplant haben. Wittstocks stellvertretender Bürgermeister Holger Schönberg sagte heute, er sei sehr erleichtert,
dass die Sicherheitsbehörden augenscheinlich ihren Job gemacht haben und dieses mutmaßliche Anschlagsszenario aufdecken konnten.
Der 16-Jährige hat laut Brandenburger Innenministerium die russische Staatsangehörigkeit. Die Brandenburger Polizei teilte mit, sie sei lageangepasst mit Einsatzkräften auf den Märkten präsent. Gegenwärtig würden ihr keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung vorliegen.
Der Bericht von RBB-Reporter Carsten Steinmetz. Opfer von Gewaltverbrechen, Überlebende von Terroranschlägen leiden oft ein Leben lang darunter. Opferbeauftragte können helfen beim Umgang mit Behörden, Gerichten und Versicherungen zum Beispiel. Brandenburg hat allerdings keinen und das als einziges Bundesland. Das muss sich ändern, forderten Initiativen im Potsdamer Landtag. Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht war dabei.
Zwei große Aufgaben stünden beim Opferschutz in Brandenburg an, sagt Pfarrer Stefan Bayer vom psychosozialen Notdienst. Die Hilfen bekannter zu machen, dass Opfer sie auch annehmen, und es gelte bei der aktuell hohen Terrorgefahr, Pläne zu entwickeln für Angriffe wie am Berliner Breitscheidplatz, um dann schnell medizinische, psychologische und rechtliche Hilfen bieten zu können.
Denn die Frage ist nicht, ob wir eine Lage wie Breitscheid kriegen, sondern es ist nur die Frage, wann.
Pläne für Akutversorgungen gäbe es, aber die Opfer müssten betreut werden und die Angebote dazu müssten dringend koordiniert werden, so Bayer. Sonst drohen Opfer von möglichen Anschlägen alleingelassen zu werden. Etwa 20.000 Opfer verschiedener Delikte gibt es laut Statistik pro Jahr. Mehrere Hunderte würden sich aber nur an Opferhilfevereine in Brandenburg wenden. Auch weil sie zu selten schon von der Polizei Informationen dazu kriegen, sagt Susanne Ulrich von der Opferhilfe Brandenburg.
Konkrete Informationsvermittlung seitens der Polizei, sie findet schon in vielen Bereichen statt, aber nicht ausreichend und vor allen Dingen nicht standardisiert.
Nach der Anzeige bei der Polizei würden sich die Probleme für Opfer vor Gericht zudem fortsetzen, so Ulrich. Bei Opfern von Gewaltverbrechen zum Beispiel würden Richter noch zu selten Videovernehmungen zulassen. Oft fehlen dafür auch Räume. Die Opfer müssten dann dem Täter wieder begegnen und das müsse geändert werden.
Sie können sich nicht vorstellen, mit welch großer Angst vorfällt, wenn es zu einer Hauptverhandlung kommt, das bei Betroffenen Auswirkungen hat. Und Ziel ist es, die Aussagefähigkeit zu stärken.
Aber ob Zeugenzimmer oder auch nur Prozesskosten helfen, bisher müsse jede Unterstützung auch noch bürokratisch umständlich beantragt werden, erinnert Lothar Pohle vom Opferhilfsverein Weißer Ring. Dabei seien die Opfervertreter seit langem über die Belange der Opfer im Austausch mit den Gesetzgebern. Aber ohne einen Opferschutzbeauftragten komme man da bisher nur schwer voran.
Dann ist der Ansprechpartner da. Der ist im Landtag verbunden, der kann was erreichen.
Die Landtagsabgeordneten haben bisher aber nur verabredet, die Einsetzung eines Opferschutzbeauftragten zu diskutieren. Wenn er kommt, sagen verschiedene, dann wohl erst in der nächsten Legislatur, also nach der Landtagswahl nächsten September.
Nico Hecht informierte. Anfang der Woche im Ankunftszentrum Berlin-Tegel. Etwa 100 Geflüchtete, syrische Araber und Kurden sollen aufeinander losgegangen sein. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten hat den Vorfall bestätigt. RBB24-Reporter Lukas Keute ist dem vor Ort nachgegangen.
Sie lebt seit 11 Monaten hier. Sie lebt hier seit 5 Monaten, ihre Tochter seit 11 Monaten.
Sascha Langenbach vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten übersetzt das, was ihm die 82-jährige Nina Orlova auf Russisch sagen möchte. Zusammen mit über 300 Menschen lebt Orlova in einer der Mehrbettkabinen eines großen Zeltes im Ankunftszentrum Tegel. Eine Muttersprachlerin übersetzt ihre Schilderung der räumlichen Situation.
So wenig Platz, keine Tisch, so keine Regal für die Sachen.
5000 Menschen leben auf engstem Raum in den Zelten in Tegel. Orlova wirkt trotz der Umstände zufrieden und positiv. Nicht jeder hier ist so entspannt. Vor allem junge Männer nicht, sagt Langenbach. Zwischen kurdischen Türken und arabischen Syrern hatte es in der Nacht zum Montag eine Massenschlägerei gegeben. 6 Männer wurden bei dem Zwischenfall verletzt, 2 mussten ins Krankenhaus gebracht werden. So etwas hat es hier bisher noch nicht gegeben, sagt die Leiterin des Ankunftszentrums Tegel, Kleopatra Tümmler.
Wir hatten noch keine Prügelei mit 10 Personen. 2, 3, ja?
Dieses Mal waren es über 100 Menschen, die sich in der Nacht zum Montag geprügelt haben. Dabei gab es 3 Verletzte. Am Dienstag soll es eine weitere Auseinandersetzung mit etwa 20 Personen gegeben haben. Die Polizei musste in beiden Fällen einschreiten. Langenbach vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten.
Eine Trennung fand dann auch statt, dass man die türkisch-kurdischen Bewohnerinnen und Bewohner separieren konnte, in eine bis dato leerstehende Halle umziehen konnte.
Die, die nicht im Krankenhaus gelandet oder des Geländes verwiesen worden sind, leben nun ein paar hundert Meter voneinander entfernt. Warum die Männer aneinander gerieten, ist unklar. Die kurdische Gemeinde Deutschland spricht von mutmaßlichen Islamisten, die auf kurdische Türken losgegangen sein sollen. Dabei sollen laut Tagesspiegel auch Messer eingesetzt worden sein. Das können Langenbach und Tümmler aber nicht bestätigen. 5 Personen wurde Hausverbot erteilt. Sie leben jetzt in einer anderen Unterkunft in Mitte. Langenbach verweist noch einmal auf die schwierigen Rahmenbedingungen im Ankunftszentrum.
In der Tat ist es so, dass man sehr froh und dankbar sein muss, dass die Menschen, die unter prekären Situationen leben, und zwar schon sehr lange leben, und die verhalten sich außerordentlich diszipliniert und sehr zurückhaltend.
Und sollten sich die Spannungen mal wieder in einer täglichen Auseinandersetzung entladen, ist das Sicherheitspersonal gefragt, zu deeskalieren.
Der Bericht von Lukas Keute. Im Herbst kommt es auf dem Jobmarkt in Deutschland normalerweise zu einer Belebung, aber die lahmende Wirtschaft trübt aktuell die Lage. Die Folge, die Zahl der Erwerbslosen ist im November nur geringfügig zurückgegangen, sagt die Bundesagentur für Arbeit, auch in Berlin und Brandenburg. RBB24-Reporter Matthias Bartsch.
In der Hauptstadt waren im November knapp 191.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren etwa 2.000 weniger als im Oktober, jedoch 15.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 9,2%. Sandra Jakubczycz von der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg sieht trotz des leichten Negativtrends im Vergleich zum Vorjahr Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
In Berlin wird vor allem natürlich im Handel gesucht. Bei freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen haben wir viele freie Stellen und im Gesundheits- und Sozialwesen.
In Brandenburg waren im November knapp 78.000 Menschen arbeitslos registriert. Auch hier gibt es einen im Vergleich zu Berlin allerdings leichteren Anstieg. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,8%. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Auffällig in der Statistik sind die Zahlen bei jungen Menschen zwischen 15 und 20. In Berlin ist jeder 10. von ihnen arbeitslos gemeldet. Aber auch hier sieht Sandra Jakubczycz mögliche Veränderungen in den kommenden Wochen.
Bei den jungen Menschen haben wir gute Erfolge erzielt bei der Vermittlung in Ausbildung. aber immer noch suchen viele Bewerber nach Ausbildungsplätzen und für die jungen Menschen kann es sich lohnen, auch einen Blick nach Brandenburg zu werfen. Da sind die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, sehr gut.
Das dürfte für viele angehende Azubis aus Berlin eher eine unbequeme Lösung sein. Aber auch in der Hauptstadt selbst gibt es noch Möglichkeiten. Und die Regionaldirektion sieht die Aussichten auf einen festen Arbeitsplatz generell positiv.
Der Bericht von RBB 24 Reporter Matthias Bartsch. Die Pleite des Immobilienkonzerns Signa von René Benko ist auch in Berlin zu spüren. Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hat im Abgeordnetenhaus bekräftigt, dass der Senat die Arbeitsplätze und die Standorte von Galeria-Warenhäusern erhalten will. Der Signa-Konzern, zu dem die Häuser gehören, sei aber nicht mehr der Partner, mit dem man verlässlich arbeiten könne, so Giffey. RBB-Landespolitik-Korrespondent Jan Menzel.
Von ernüchterner Klarheit, über die sich niemand freuen könne, sprach Giffey mit Blick auf die wirtschaftliche Schieflage von Signa. Wie es mit den Berliner Projekten des Konzerns wie der Erweiterung des Hauses am Hermannplatz weitergeht, bleibt damit weiter unklar. Giffey betonte, dass ein Investor in einer derart schwierigen Lage niemals Baurecht bekommen könne. Stadtentwicklungssenator Gebler betonte, es sei offen, ob neue Investoren in Signa-Projekte einsteigen würden. Grünen und Linken im Parlament warf Gebler vor, weder am Erhalt der Arbeitsplätze in den Warenhäusern noch an der Entwicklung der Einzelhandelsstandorte interessiert zu sein. Die beiden Oppositionsparteien fordern, die zwischen dem Land und Signa geschlossenen Vereinbarungen aufzukündigen, weil der Konzern seine Zusagen nicht eingehalten habe.
Das war Landespolitik-Reporter Jan Menzel im Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.